Ein ganz herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der ersten großen Online-Selbstheilungskonferenz, den Körper lieben und verstehen. Es geht, wie ihr wisst, um das Schwerpunktthema Krebs. Und mein heutiger Gast, das ist mir eine sehr große Freude, ist die Marianne Knospe. Hallo Frau Knospe.
Guten Tag, Frau Sono. Ich freue mich auch auf dieses Interview und will gerne auf Ihre Fragen eingehen.
Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind meine älteste Interviewpartnerin und ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie hier Ihre Geschichte erzählen. Marianne Knospe ist 77 Jahre alt. Sie hat drei Söhne. Sie war im kaufmännischen Bereich tätig, ist heute Rentnerin. Und sie hat sich selbst von dreifachem Organkrebs geheilt. Das ist richtig, oder Frau Knospe?
Ja. Gut, ob ich mich selbst geheilt habe, es ist einfach so abgelaufen. Nach den 5 biologischen Naturgesetzen, wie ich dann nach dem Geschehen 20 Jahre später lernen durfte. Aber zum Zeitpunkt des Geschehens, vor 40 Jahren, hatte auch der Urheber dieses Systems, der 5 biologischen Naturgesetze, ja keine Ahnung von solchen Zusammenhängen. Und es hätte mir auch nichts genützt, wenn ich ihn damals schon gekannt hätte. Ich habe mich ja aus Angst, aus einer riesen Angst vor medizinischen Eingriffen, gar nicht erst in die Schulmedizin begeben und war fakultativ darauf gefasst, mein Geschehen nicht überleben zu können.
Und diese Angst, woher kam die?
Ich stellte ja eines Morgens selber mit Schrecken fest, dass in einem Brust ein Knoten war, zu tasten war. Und der erste Gedanke, die Empfindung, die einem dann durchs Gemüt zieht, aber nicht nur zieht, sondern schlägt, ist, oh Gott, das könnte Krebs sein. Und daran kann man ja sterben. Denn was ich an Leuten kannte, im bekannten Verwandtenkreis, die mit solcher Diagnose dann belegt wurden, die waren in der Regel nach einem Jahr tot. Und dieser Rattenschwanz mit schlimmen Begriffen, mit angsteinflößenden Begriffen, der ist sofort präsent. Und man kommt von diesem Gedanken gar nicht mehr los.
Und das, was Sie geschützt hat, das war quasi die schlechte Erfahrung der anderen.
Ja, ob es die schlechte Erfahrung der anderen war, es war erst einmal Angst. Und die hat ja auch mehrere Wochen angehalten. Nicht Angst, es war auch Panik. Man kommt nicht mehr richtig zur Ruhe, man schläft nicht richtig ein, nicht ruhig ein, man schläft nicht lange durch. Ich war jede Nacht um 4 Uhr wach. Danach konnte man den Wecker stellen oder ich war mein eigener Wecker. Ich war im Oberkörper in kalten Schweiß gebadet und ich schlief auch nicht mehr ein. Und ich war auch tagsüber ständig kreisten die Gedanken um dieses Thema. Oh Gott, was wird werden? Wie geht das aus? Ich traue mich nicht zum Arzt. Und ich nahm dann jede Woche 1 Kilogramm an Gewicht ab. Danach, also es war auf den Wochentag genau, weil dann jede Woche 1 Kilo weniger. Mhm. Wenn man das progressiv weiterdenkt, ja, wo ist der Zeitpunkt, dass man einfach vor Entkräftung dann nicht mehr weiterleben kann. Ja?
Und Sie haben niemand einbezogen? Also Sie sind weder zum Arzt gegangen damit, noch haben Sie jemand aus Ihrem Umfeld ins Vertrauen gezogen?
Nein, dazu war ich auch gar nicht in der Lage. Ich musste das erstmal mit mir selber ausmachen und mich mit diesem Thema befassen oder überhaupt das akzeptieren, dass ich möglicherweise Krebsbetroffene war. Inzwischen war ich sicher, dass es sich um einen Krebs handelte in meiner Brust. Nach ungefähr 10, 11 Wochen habe ich mich dann durchgerungen. Ich musste ja mal zum Arzt gehen. Aber ich bin nur bis zur Türklinke gekommen. Dann hat mich eine derartige Panik gefasst, dass ich wieder davon geschlichen bin. Und dann habe ich mir überlegt, was soll ich denn nun machen? Der Weg zur Mediziner schien mir jetzt endgültig verschlossen zu sein. Und dann fiel mir etwas ein, was uns mal ein Handelsschullehrer geraten hatte. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann sortiere man erstmal das aus, was man nicht will. Dann wird die Auswahl kleiner und eventuell bietet sich dann eine Entscheidung, eine Perspektive an. Und da habe ich gedacht, oh, was ich nicht will, das weiß ich jetzt. Ich will mich nicht zerschneiden lassen. Ich will aber auch keine Panik in meiner Familie haben. Und ich nehme jetzt alles so an und so hin, wie mein Zustand jetzt ist. Und wenn ich es nicht überleben kann, dann ist es so. Und damit, in dem Moment, war alle Angst verflogen.
Wow, das war quasi ein Moment, wo Sie klar wurden, was Sie nicht wollten. Und
Das war eine definitive Entscheidung. Mit Bauch und Herz und Verstand waren sich einig. Und das hat mir auch Kraft gegeben. Und ich hatte keine Angst mehr, auch vom Sterben nicht. Ich hatte das ja bewusst einbezogen. Es kann so ausgehen, dass ich es nicht überlebe. Was dann wird mit Kindern, Familie, Ehemann, ich weiß es nicht, aber ich weiß für mich in diesem Moment keinen anderen Rat. Und dann passierte ja was ganz Seltsames. Ich fing an, müde zu werden. Ganz spontan, also ganz schnell, in der gleichen Nacht habe ich dann durchgeschlafen, beziehungsweise ich wachte auch um 4 auf, aber ich war in warmen Schweiß gebadet, mir war überhaupt nicht mehr kalt und ich fand das also sehr wohltuend gegenüber diesem kalten Schweiß in den Wochen davor.
Der Angstschweiß.
Und jetzt, dieses hier war angenehm und mein Gedanke war, wenn das so läuft, jetzt erst einmal, damit kann ich fertig werden. Ein Handtuch zur Hand, ein anderes Nachthemd, eventuell die Bettdecke tauschen, das ist etwas, womit ich umgehen kann. Und wenn man so schwitzt, muss das eben raus.
Und die Brust, wie hat sich das entwickelt in der Zeit?
Der wurde mit der Zeit weicher und kleiner, aber es zog und riss und kerrte in den Lymphgefäßen unter der Achselhöhle. Aber es hat mich alles nicht in Angst mehr versetzt. Ich war darauf gefasst. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Eventuell kann ich es nicht überleben. Aber jeder Tag, den ich hier bin, ist ein Gewinn.
Und sagen Sie, Ihren Alltag konnten Sie noch bewerkstelligen und hat da nicht Ihr Umfeld, Ihre Kinder, Ihr Mann das auch bemerkt, wie es Ihnen geht?
Der Mann ging zur Arbeit morgens um 7, die Kinder waren bis 8 in der Schule und was ich tat, ich habe mich wieder schlafen gelegt bis in die Mittagsstunden, dann musste man da sein, dann kamen die Kinder zurück und es sollte halt auch eine Mahlzeit auf den Tisch. Aber damit konnte ich umgehen. Ja, das geht, der Haushalt war mehr schlecht als recht, aber das war etwas, das habe ich halt hingenommen. Denn die Müdigkeit war übermächtig. Und genauso beschreibt es uns ja Dr. Hamer in diesem zweiphasigen Verlauf der Erkrankungen, aller Erkrankungen, nicht nur Krebs, ja, vom Zipperlein bis zum allerschwersten Geschehen. Bis zum nicht überlebbaren Geschehen. Ja? Diese große Schlappheit, die Müdigkeit und man sollte dem ja nachgeben.
Und, ja, erklären Sie jetzt mal an Ihrem Beispiel, was war jetzt in der ersten Phase, was ist dort abgelaufen körperlich und was war auch der biologische Sinn, weil davon redet ja Dr. Hamer immer.
Genau.
Was war die Konfliktlösung und was war dann die zweite Phase und was war wiederum deren biologischer Sinn?
In der ersten Phase der Bildung eines vermehrten Brustgewebes. Dr. Hammer unterscheidet ja im Brustgewebe zwei Arten. Einmal Drüsengewebe für die Milchproduktion, einmal eine Auskleidung der Milchgänge, als die reagiert, wenn es um einen Trennungskonflikt vom Partner, von Mutter oder Kinder oder nahestehenden Wesen geht. Bei mir war es sicher ein Brustdrüsengeschehen. Und das Konfliktthema dahinter ist ja Streit, Fürsorge, Sorge mit um jemanden, der einem nahesteht, also auf der Partnerebene.
Und also da ist ja die Seite auch noch wichtig, gell? Je nach, Sie sind Rechtshänderin?
Ja, genau, eben.
Und das war rechts dann.
Die rechte Seite betroffen. So könnte man da auch schon eruieren. Und im Nachhinein, später, als ich um die neue Medizin gewusst habe und genau lernen konnte, ist mir auch einiges aufgegangen. Und der Sinn in der ersten Phase bei dem Brustdrüsengeschehen ist ja eine Vermehrung des Gewebes, um damit mehr Milch produzieren zu können, um nahestehenden Wesen mehr Nahrung bieten zu können.
Ja.
Ja. Und in der zweiten Phase, nach dem Sprung in die Lösung praktisch bei mir, die kam ja sehr plötzlich dann, war eben der Abbau, da ist der Abbau des Brustdrüsengewebes mit Hilfe von Pilzbakterien. Und es läuft als Krankheitsbezeichnung dann eine TBC ab, eine Hauttuberkulose.
Mhm. Also wenn Sie zu dem Zeitpunkt zum Test gegangen wären, TBC-Test gemacht hätten, wäre der wahrscheinlich positiv dann ausgefallen.
Ja, der wäre mit Sicherheit schon auch immer noch als Krebsgeschehen diagnostiziert worden. Mhm. Solange da eben mehr Gewebe sitzt, als man als normalerweise dahin gehört, ist sofort der Verdacht da, es könnte bösartig sein, dann wird genauer untersucht. Und ich wäre auch mindestens in der ersten Zeit der Lösung auch noch als Krebspatientin behandelt worden.
Ja.
Nehme ich an. Mhm. Ja, die Lymphknoten schwellen an, die können nicht so viel Abbaugewebe auf einmal transportieren. Das staut sich, das kann auch, ja, das zieht, das drückt mal, aber allmählich läuft es halt da auch weiter. Und nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr war an der Brust und in den Achselhöhlen nichts mehr zu spüren. Ja, und das ist ja die biologische Arbeit in der zweiten Phase bei Drüsengewebe und bei Drüsengewebe des Mund-Magen-Darm-Traktes.
Mhm. Also und nochmal, um das zu verstehen, quasi die Lymphbahnen, die transportieren dann das Gewebe, was nicht mehr benötigt wird, ab. Und die Stauungen, die entstehen, werden dann als, wenn man das untersuchen würde, wiederum als Lymphdrüsenkrebs interpretiert, sage ich mal so.
Das wäre eine Metastase gewesen, ein Primärtumor. Und da hat man gleich ein Doppelgeschehen. Das läuft ja häufig so, ja. Mhm.
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich stelle Ihnen die Frage, was war denn der Konflikt? Also wollen Sie das erzählen, der dazu führte? Und was war die Lösung dann?
Das Konfliktthema war dass mein Mann und ich uns in der Erziehung der Kinder, in den Maßnahmen, in den Ansichten nicht immer einig waren. Und mein Kummer war eben weniger dann die Sorge um die Kinder, sondern der Kummer war, dass ich mit meinem Mann nicht so schnell einig werden konnte. Ja, das hat mich konfliktiv erwischt. Und so für mich ist diese Sache als absolut schlüssig eruierbar gewesen im Nachhinein, aber wie gesagt, erst nach 20 Jahren. Da war ich lange wieder fit und lange wieder voll einsatzfähig. Was mir im Verlaufe der Heilung, der Lösung auch passierte, war, dass ich morgens anfing zu husten. Mit Schleim- und Blutauswurf.
Aber das will ich jetzt noch verstehen, die Lösung. Wie haben Sie das, dieses Problem der Divergenzen zwischen Ihnen und Ihrem Mann, wie haben Sie das gelöst?
Man wird sehr bescheiden, wenn man in einem Bewusstsein lebt, es könnten die letzten Monate sein.
Ah, das hat sich dadurch relativiert.
Was ist dann das Wichtigste?
Okay.
Was hat Priorität? Was muss ich ändern? Was ist mein Anteil? Das war mir damals nicht bewusst. Aber die Frage, was hat Priorität für mich eigentlich? Und da gehen dann Streitigkeiten. Mancher Streit wird nichtig und klein. Ja? Und das war's. Mehr Geduld von meiner Seite, die habe ich absolut eingebracht. Ich hatte keine Ängste mehr, aber ich konnte auch, das ist auch noch ein Aspekt, ich konnte auch keine spontane Freude mehr empfinden. Ich hatte mich praktisch neutralisiert in meinen Empfindungsebenen.
Okay.
Das ist ein Begleiteffekt, das konnte ich damals gar nicht richtig wahrnehmen, aber das ist mir im Nachhinein dann auch noch mal, mich darüber schon manchmal nachgesonnen. Ja? Aber es spielt jetzt für den Ablauf innerhalb der biologischen Gesetzmäßigkeiten nicht die große Rolle. Ja?
Ja.
Aber warum war der Streit nicht mehr wichtig? Ja,
ich verstehe. Oh, genau, und in dem Moment setzte dann dieses Abbaugeschehen an mit Müdigkeit und Nachtschweiß. Und Sie sagten vorhin schon, deuteten das an mit Husten.
Ja, mit Husten eben und morgens und auch über den Tag gar nicht mal. Aber morgens nach dem Aufstehen, Husten und Aushusten von Schleim und Blut. Und das war mir auch klar, das muss ja aus der Lunge kommen. Und da muss auch ein Krebsgeschehen in der Lunge ablaufen. Aber das war auch bereits eine Lungentuberkulose. Denn in der aktiven Phase wird das ja nicht ausgeleitet, das Lungengewebe. Mhm. Und das, wie ich dann später ja lernen konnte, Lungengewebe, Alveolargewebe vermehrt sich, wenn wir in einer Todesangst stecken. Und in der steckte ich ganz, ganz deutlich mindestens 9, 12 Wochen lang.
Durch den der Brustkrebs quasi hat dann den Lungen, die Lunge, Lungenkrebs nach sich gezogen, oder?
Genau, das war die Folge, der Folgekonflikt. Aufgrund der Wahrnehmung, oh Gott, da ist ja ein Knoten. Da kann man ja dran sterben. Und da saß die Todesangst deutlich drin, ja. Und dann vermehrt sich das Lungenalveolargewebe zu besseren Luftaustausch, Sauerstoffkohlendioxidaustausch. Und das hat ja den biologischen Sinn, wenn die ganzen fünf Naturgesetzmäßigkeiten zeigen uns ja, wie ist Überleben in freier Wildbahn. Zu den Zeiten sind diese Programme, diese Sonderprogramme ja mal in uns einprogrammiert worden. Und Todesangst in freier Wildbahn heißt, mir ist der Feind auf den Fersen. Jetzt laufe, was das Zeug hält, dass du aus der Gefahrenzone herauskommst. Oder Feuer oder Wasser oder sonst eine deutliche Gefahr.
Ja.
Du musst schneller lernen, schneller laufen können. Und mehr Atem haben. Ja? Einen längeren Atem braucht man.
Und das, genau, und der Körper bildet dann quasi verstärkt diese Bläschen, oder?
Genau. Genau. Und sind die diagnostizierbar als Lungenrundherde. Lungenrundherdkrebs.
Okay.
Zusatz zum Bronchialkrebs, ja. Da liegen in der Entwicklungsgeschichte und auch wie Hammer uns zeigt in den Hirnebenen, dazwischen liegen Welten. Ja, das eine hat das Steuerungsrelais im Stammhirn. Das Bronchialgeschehen hat die Bronchialschleimhaut und Muskulatur haben ihre Steuerungsrelais in der Großhirnrinde. Das sind enorme Unterschiede.
Ja, also ist beeindruckend. Sie sind ja da richtig Expertin jetzt geworden, kennen das ganz genau, diese Gewebearten und so weiter.
Ja, das hat mich dann fasziniert, als ich 20 Jahre später das erste Mal von einem Hamburger Kaufmann ganz bescheiden abgefasst einen Aufsatz über Dr. Hammers neue Medizin gelesen habe. Das war mein Einstieg, das war meine erste Dokumentation und davon bin ich ja nicht mehr losgekommen, denn ich las in wenigen Sätzen, oh Gott, das ist genau das, was ich vor 20 Jahren am eigenen Leibe erlebt habe.
Und Ihre innere Stimme, Ihre Intuition hat Sie quasi immer zum Richtigen geführt, ja, dahin geführt, eben zum Arzt zu gehen, aber die Klinke nicht runterzudrücken und das mit sich selber auszumachen, das war wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ja.
Weil Ihr Umfeld, Ihr familiäres Umfeld hätte wahrscheinlich einen enormen Druck auch ausgeübt auf Sie.
Genau. Und zu dieser Konfrontation wäre ich in meinem damaligen Zustand nicht in der Lage gewesen. Und deshalb hatte ich beschlossen, es wird niemand was erfahren. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich weiß mir auch keinen anderen Rat.
Und jetzt nochmal zu diesem Lungengeschehen. Also verursacht wurde das durch die Todesangst, dass Sie an Krebs sterben werden. Und die Lösung war dann dieser Moment, den Sie vorhin beschrieben haben, dass die Angst von Ihnen abfiel.
Ja.
Und dann?
Gedanken, was mache ich jetzt? Beziehungsweise was will ich nicht? Was kann ich nicht? Und das war eine Sache von wenigen Minuten, dass ich meine ganze Empfindungsebene um 180 Grad gedreht hatte.
Ja. Und auf dem Fuß folgte dann der körperliche Umschwung.
Ja, genau.
Also mit Fieber und so weiter.
Ja, mir war ja auch dauernd kalt, kalte Hände, kalte Füße und es war konnte schönes, warmes Wetter sein. Mir war noch lange nicht warm. Aber von der Stunde an war wirklich alles um 180 Grad gedreht. Und ich nahm auch nicht mehr an Gewicht ab.
Ah ja.
Das war auch noch eine wichtige Feststellung. Ich nahm zwar noch nicht wieder zu, aber das Gewicht wurde nicht noch weniger.
Also die Gewichtsabnahme könnte man jetzt auch so interpretieren, dass Sie das Gewicht abgenommen haben, um im übertragenen Sinne schneller vor dem Feind, in dem Fall dem Krebs, davon zu laufen. Ja?
Genau. Die Kraft oder die Reserven, die man hat, werden jetzt gebraucht. Da ist Not am Mann, da ist Notlage. Jetzt werden erstmal die Reserven gebraucht und werfe auch Gewicht ab, um leichter oder schneller zu werden. Ja, das mag bestimmt ein Mitsinn dabei sein, ja.
Und wie lange dauerte das dann? Wie die Lösungsphase, wie lange haben Sie das?
Ja, Dreivierteljahr. Ja, ach, so lange Schlafzeiten brauche ich gar nicht mehr. Es kommt wieder auf ein Normalmaß allmählich hinaus. Und war auch wieder belastbarer, ja, und konzentrierter, konnte mich auf meine Arbeiten wieder voll konzentrieren.
Ja. Und emotional, also ich stelle mir das gerade vor, Sie machen das alles mit sich selber aus, sind sozusagen konfrontiert mit zwei Todesdiagnosen, also erstmal Brustkrebs und Lungenkrebs, haben niemand, mit dem Sie drüber reden können. Das muss ja eine enorme Belastung gewesen sein. Wie haben Sie das geschafft?
Aber gegen die Alternative, in Konfrontation zu stehen, Tag und Nacht, mit Familie, mit meinen Eltern, mit meinem Mann, mit Schwiegereltern, mit Nachbarn, da war das immer noch für mich der gangbare Weg.
Ja. Verstehe.
Es gab auch im Umfeld niemanden, den ich hätte ansprechen können oder fragen können, was würdest du denn machen oder wie findest du das, was ich hier jetzt durchziehe. Ich wusste niemanden, es hat sich auch nichts gezeigt im Dialogen, in Auseinandersetzungen. Ach, da dürfte ich, da könnte ich mal fragen. Hm. Ja? Hm. Und es ging mir ja von Woche zu Woche dann auch wieder besser.
Der Aufstieg war spürbar. Hm.
Ja, selbstsicherer oder mehr. Ich hatte mein Urvertrauen irgendwie gefunden. Ja.
Wow.
Sage ich immer, es war so, wie als wenn ein blindes Huhn halt manchmal auch ein Korn findet. Irgendwie ein taugliches, ein sinnvolles oder ein gutes gefunden. Ja. Hm. Ich konnte mir die Vorgänge in meinem Körper damals nicht erklären. Warum ist das jetzt so gelaufen? Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt hat sich hier ein Wunder vollzogen. Dann kommt man wieder auf den Boden und dann, naja, nun fahr mal runter. An dir hat sich schon kein Wunder vollzogen. Aber vielleicht gibt es in der Medizin, in der Biologie noch Dinge, die noch nicht so richtig erkannt worden sind. Und vielleicht kommt, ja, vielleicht ergibt sich das später mal. Und damals war für mich nur die eine Variante. Ich mache es, wie ich es jetzt entschieden habe. Hm.
Hm. Und nach einem Dreivierteljahr waren Sie wieder auf dem Damm, wie man so sagt.
War wieder gut zu Wege dann, ja.
Konnten wieder Ihre Rolle als Mutter und Hausfrau und...
Ja, dann war ich wieder voll präsent, ja, genau. Hm.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich hatte ja noch ein drittes Geschehen. Das habe ich aber auch erst selbst nach meiner bewusst eingeleiteten Lösung oder nach meiner definitiven Entscheidung, eben keine Schulmedizin zu Rate zu ziehen. Nach einigen Wochen merkte ich erst, dass mein Darm fast zu war. Dass die Darmtätigkeit, die Ausleitung des Stuhlgangs sehr, sehr mangelhaft war.
Und also das muss ich jetzt vom Zeitlichen noch mal genauer erfragen. Das Brustgeschehen war vorbei, das Lungengeschehen war vorbei.
Das war noch nicht vorbei.
Das war noch nicht vorbei, okay.
Mhm. Die Lösungsphase nennen mitten da drin. Mhm. Und in dem Verlauf wurde ich dann gewahr, dass mit meinem Darm irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte. Mhm. Und der Unterbauch folgte sich auch vor und eben der Stuhlgang war nicht in Ordnung, war nicht normal und mangelhaft. Und ich habe dann zu Heilkräutertees gegriffen und konnte damit dann die Darmtätigkeit stimulieren. Und da war also im Nachhinein, merkte ich das ja, vor allen Dingen wusste ich es dann ganz genau, als ich nach 20 Jahren die neue Medizin kennenlernte. Ich habe einen Dickdarmkrebs gehabt und in dem Bereich, in dem es sehr wohl zu einem Darmverschluss kommen kann.
Wow.
Ja, aber Gott sei Dank.
Warum war jetzt der da?
Das ist ein Yahama, ist sehr drastisch in seinen Zuordnungen. Und er scheut sich ja auch nicht, solche Ausdrücke zu benutzen wie genital-analer Scheißkonflikt. Und treffender konnte es für mich nicht sein. Als ich das dann später las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Ah, ja. Ja?
Und insofern waren also zur gleichen Zeit drei Geschehnisse am Laufen. Mhm. Aber ich habe es alles überwunden mit der Zeit. Ja.
Schön. Jetzt interessiert mich das auch noch, dieses Darmgeschehen und der biologische Sinn, wenn Sie das noch erklären könnten.
Ja, Darmgewebe gehört zum inneren Keimblatt, auch Drüsengewebe. Es werden Sekrete produziert. die Ausnutzung der Nahrung noch fördern und die Ausleitung fördern.
Und okay.
Es sitzt mir da was fest, es ist mir da ein Brocken quer im Darm, im Tierreich vielleicht mal ein Knochenstück. Mhm. Bei uns muss es nicht unbedingt Substanz sein, nicht Materie sein, auch im übertragenen Sinne. Was habe ich dafür? Ja, ich sitze in der Scheiße. Ja, da habe ich mich schön in die Scheiße gesetzt. Ja, ich habe einen Tritt in den Hintern bekommen, wie der Volksmund so viele treffende Ausdrücke schon hat. Ja, in der Richtung ist mir halt etwas passiert. Und ja, die ganzen Zusammenhänge waren, wie gesagt, mir damals ja doch überhaupt nicht klar. Und
ja.
In einen Konfliktmoment hineingeraten, das ist dann unerwartet, das ist dramatisch, das ist, man kommt sich alleingelassen vor. Und es ist wichtig oder es geht für mich selber oder es geht um jemanden, der mir nahesteht. Diese Kriterien müssen gemeinsam in einer Sekunde vorhanden sein, bevor unser Gehirn etwas signalisiert, halt, jetzt sind wir in einen biologischen Konflikt hineingeraten, jetzt müssen wir alle Kräfte aufbieten, um da wieder herauszukommen. Ja?
Und das ist dann das, was Dr. Hammer als Sonderprogramm ja bezeichnet.
Sinnvolles biologisches Sonderprogramm, ja.
Okay, also Ihr Darm hat dann als Sonderprogramm...
Er wollte meinen den festsitzenden Ärger, unverdaulichen Ärger oder das, was man...
Verdauen, kann. Besser verdauen.
Ja, wollte das hinaus befördern und hat mehr Darmgewebe produziert.
Okay.
Hier saß da aber nichts. Bloß solange ich in der Empfindung war, die mir vom Verstand her noch nicht mal bewusst war, ich in dieser Empfindung war von diesem Scheißkonflikt, ist aktive Phase. Und das heißt, wir produzieren jetzt mehr Darmgewebe, damit wir mehr Kapazität haben, um das, was da sitzt, hinauszubringen.
Ja. Ja. Und können Sie da auch die Lösung beschreiben, was da dann passiert ist?
Ich konnte ja zum Glück, die Darmtätigkeit konnte ich mit diesem Heilkräutertee stimulieren, dass ich nicht da einen totalen Verschluss noch gefördert habe. Und die Konfliktmasse ist eben auch im überlebbaren Bereich geblieben. Und allmählich durch meine Umstellung in meiner Gesinnung mit in Bezug, wo mich mein Großgeschehen hineingebracht hat, war überhaupt auf allen Gebieten wahrscheinlich mehr Geduld oder mehr Nachsicht oder nicht, es war Vergangenes nicht mehr wichtig.
Gelassenheit.
Ist dann das Darmgeschehen auch in Lösung gegangen und der Stuhlgang normalisierte sich wieder. Das hat sich dann mit so ergeben, ja, dass ich so nach 1,5 Jahren auch wieder normale Darmtätigkeit hatte, ohne dass ich das stimulieren musste.
Und hatten Sie auch dann noch mal zusätzlich Angst? Jetzt habe ich auch noch Darmkrebs oder waren Sie die ganze Zeit mehr oder weniger vertrauensvoll und gelassen?
Ja, es hat mich nicht noch mal in solche Panik gebracht,
okay,
wie am Anfang der Knoten. Letztlich, ja, was hätte ich gemacht, wenn ich wirklich an einen Darmverschluss gekommen wäre? Da hätte ich es mir noch mal überlegen müssen. Ja, gehst du in die Medizin, gehst du zum Mediziner? Ist eventuell eine Darmoperation jetzt notwendig, bevor ich an den quälenden Symptomen vielleicht eingegangen wäre? Ich glaube, da hätte ich noch mal reflektiert und noch mal abgewogen. Aber es hat sich einfach alles wieder dann allmählich regulieren können.
Und die Lösungsphase des Darms, wie haben Sie die gespürt?
Ja, durch diese Heilkräuter-Tees funktionierte der Stuhlgang ja wieder einigermaßen.
Ja.
Und damit war ich zunächst zufrieden. Das war ja schon sehr viel. Ja. Und es hat eine Zeit gedauert, es hat gut ein Jahr gedauert oder anderthalb, bis ich das auch alleine alles bis alles auch wieder allein normal ablief. Ja.
Und da hatten Sie aber jetzt kein Blut im Stuhl bemerkt oder Gewebeteile?
Nein, und mit Blut in Kot eingeschlossen als Laie nimmt man das nicht unbedingt wahr.
Ah, verstehe.
Stellt man nicht unbedingt fest bei relativ geringer Menge an Blutausscheidung.
Verstehe. Da haben Sie ja eine Packung hinter sich und einfach mit gesundem Menschenverstand bestmöglich gelöst.
Ja, und mit Gottvertrauen und was mir blieb oder was also an speziellen Mitteln oder an besonderer Ernährung, an Zusatzstoffen, ich hätte es mir damals gar nicht leisten können. Ja, ich hätte das gar nicht bezahlen können, teure Nahrungsmittel oder speziell helfen sollende Mittel. Was mir blieb, war Geduld und Demut und Gebet. Mehr hatte ich nicht.
Und die Tees.
Aber es verändert einem doch die Gesinnung und macht einen geduldiger und auf Dauer auch stabiler. Das war ich meine Erfahrung. Ja.
Und wie konnten Sie das Ganze dann entschlüsseln? Also Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind dann in eine Bücherei gegangen oder in einen Buchladen und haben dann zufällig einen Artikel oder eine Schrift von Dr. Harmer entdeckt.
20 Jahre später war mein Mann sehr krank und da war ich auf die Suche gegangen nach Hilfen zur Selbsthilfe. Und fand wirklich in der großen Buchhandlung unserer Stadt eine bescheidene kleine Broschüre. Krebs ist heilbar, ohne Chemo, ohne Bestrahlung und ohne Operation. Und es waren eben kleine Aufsätze darin von einem Hamburger Kaufmann im Pensionsalter. Hat er Berichte und Forschungen von alternativen Naturheilern und Medizinern zusammengetragen und die selber durch eigene Aufsätze in einem kleinen Buch herausgebracht. Und ein Aufsatz war über Dr. Harmer. Und da wurden mir eigentlich erstmal die Knie weich, weil ich genau das beschrieben fand, was ich am eigenen Leibe 20 Jahre vorher erlebt hatte. Und daraus, ja, das war eigentlich schon ein für viele, die das, denen das zugänglich war, eine große Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
Und Sie konnten rückblickend dann alles für sich nochmal eruieren und aufdröseln, erklären, verstehen. Und ja. Wie war das mit Ihrem Mann? Also hatten Sie denn mittlerweile denn dann informiert über das, was bei Ihnen gewesen war, als es Ihnen besser ging? Oder?
Ja, eben, wie gesagt, dazwischen lagen halt 20 Jahre. Und für meinen Mann waren aber diese neuen Erkenntnisse, die in diesem Büchlein da beschrieben wurden, nicht so leicht zugänglich. Ja, darauf hätte ich gehofft, aber da war er sehr skeptisch und es hat ihm schwer gefallen für ihn, diese Erkenntnisse nachvollziehen zu können.
Und Ihr lebendes Beispiel, dreifaches lebendes Beispiel, hat ihm auch nicht helfen können?
Davon war er noch lange nicht überzeugt, dass bei mir dann wirklich Krebsprozesse abgelaufen waren.
Ah, okay.
Aber ja, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn man mir dann einfach so Schilderungen vorlegt und die soll ich jetzt von ad hoc akzeptieren und als die Wahrheit akzeptieren. Es ist verstehbar, dass man da auch erst einmal sehr skeptisch rangeht.
Ja, ja, wir sind ja in unserem Denken alles sehr einseitig geprägt. Ich will nicht sagen manipuliert, aber...
Prägungen sitzen sehr tief, ja, weil sie von allen Seiten kommen. Ja. Über Zeitung, über Radio, über...
Ja.
Es wird ja kein Kanal bringt eigentlich deutlich mal andere Sichtweisen, andere Bewertungen.
Ja, naja, deshalb machen wir jetzt diese Sache.
Und deshalb gibt es jetzt ja eben auch viele mutige Menschen, die das neue Wissen verbreiten möchten.
Möchten Sie noch erzählen mit Ihrem Mann, wie das weitergegangen ist dann?
Mein Mann hat ja dann ein bisschen zögerlich sich aber doch mit den Erkenntnissen Dr. Hamers befasst und hat seine Chemotherapie aus eigener Entscheidung dann abgebrochen.
Was hatte er für einen Krebs?
Nieren- und Lungenkrebs.
Aha, also zuerst den Nierenkrebs und dann in der Folge?
Folge den Lungenkrebs. Und es ging ihm nach dem Abbruch der Chemo von Tag zu Tag sichtlich besser. Mhm. Er hat nochmal gute 1,5 Jahre volle Lebensqualität genießen dürfen. Es stellten sich dann leider Rezidive ein, die er dann nicht mehr überleben konnte.
Ja? Und der Konflikt, das war auch in dem Fall bei Ihrem Mann für Sie klar erkennbar, was...
Ja, das konnten wir schon eruieren. Wir konnten auch damals den Dr. Hamer in Deutschland noch aufsuchen.
Das war in welchem Jahr?
1993, 94.
Da war er noch in Deutschland.
Ja.
Okay.
Ja.
Aber Ihr Mann hat sich dann trotzdem für Chemotherapie dann letztendlich entschieden, ja? Trotz Kontakt zu...
Ja, er hatte sich für die Chemo entschieden, kurz bevor mir diese neue Wissen in die Hand gekommen ist. Ja, war in der Chemo damals schon drin.
Ah, okay. Ja. Okay. Und dann haben Sie, wie haben Sie sich weitergebildet? Sie haben ja jetzt ein großes Wissen zusammengetragen. Wie war der Prozess? Bücher gelesen, Seminare oder wie lief das?
Ja, es gab ja damals auch schon vom Dr. Hamer selber einiges an Literatur. Die habe ich natürlich alles studiert und die habe ich zum Teil nächtelang gelesen und konnte auch ziemlich schnell ziemlich viel aufnehmen und behalten, weil ich immer mein eigenes Geschehen im Bewusstsein hatte. Und es war alles logisch. Man muss sehr wenig auswendig lernen. Es baut sich alles logisch aufeinander auf. Es gibt sich alles die Hand, ob Körpergewebe, ob Gehirnareal, ob Empfindung, die eigene, subjektiv, individuell und ob Mikrobe, welche Mikrobe, die Keimblattlehre, die Entwicklungsgeschichte ist unwahrscheinlich bereichernd für das ganze Verständnis. Der mitgelieferte biologische Sinn, es ist schon faszinierend.
Das ist faszinierend, ja. Und dann gibt es ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, noch die Gehirnebene, gell?
Ja. Eben die Steuerungsrelais und Dr. Hamers Überlegungen in den 80er Jahren waren ja, wenn doch so deutliche Veränderungen am Körpergewebe passieren, dann muss so ein Prozess irgendein Signal im Gehirn hinterlassen haben. Die Einleitung, das Einläuten eines solchen Wandlungsprozesses muss wie ein Signal, wie eine Fußspur im Gehirn hinterblieben sein. Und in den Jahren war ja die Computertomographie-Technik im Aufblühen, im Kommen. und die Schichtröntgenaufnahmen und man konnte praktisch schichtweise in das Gehirn hineingucken. Und auf diese Aufnahmen hat er sich gestürzt. Das war ein wichtiger Teil seiner Forschungen, seiner Forschungsunterlagen. Und er hat ja auch enorm viel Details erkennen können im Laufe der Jahre.
Und Sie selber haben sich dann, um so ein Computerbild zu bekommen, auch nochmal in medizinischer Hand dann begeben, ja?
Ja, ich hatte unseren Hausarzt dann gefragt, ob er mir wohl ein Computertomogramm fürs Gehirn verordnen würde. Das hat er abgelehnt, aber er hat mich dann verwiesen an einen Nervenarzt. Und da habe ich es dann auch verordnet bekommen. Und hin und wieder, es gibt auch radiologische Praxen, die das privat dann auch anfertigen, hin und wieder. Aber ich, wie gesagt, 1996 habe ich dann auch von mir selber mal ein Hirncomputertomogramm aufnehmen lassen und es vom Dr. Hammer bewerten lassen. Und ohne, dass er meine Geschichte kannte, sagte er mir nach dem ersten Blick, da war mal was an der Brust, da war mal was in der Lunge und am Darm und mit Ihren Nieren war auch mal was. Und nachdem, wie gesagt, nach 20 Jahren, in denen das ja bei mir abgelaufen war, real, sind trotzdem die Vernarbungen im Gehirn noch zu erkennen gewesen. Jedenfalls für sein geübtes Auge.
Das ist sehr faszinierend. Und wenn man jetzt diese Kenntnisse nicht hat, der neuen Medizin oder der germanischen Heilkunde, dann könnte man das auch fehlinterpretieren als ein Gehirntumor, diese Vernarbungen?
Ja, die Vernarbungen, ja, je nachdem, wie deutlich sie sind. Ja. Aber auch die Lösungsphasen, in Lösungsphasen wird das Hirnbindegewebe ja mit Wasser eingelagert, kommt ins Hirnbindegewebe Wasser. Und das schwillt an, das wird dort sichtbar auch mehr. Da sind sie häufig ja die Diagnosen oder es ist ein Hirntumor.
Ja.
Das ist ein Grund, aus welchem man da Hirntumoren diagnostiziert bekommen kann.
Also ist es fast besser, diese Tomografie gar nicht zu machen. Also das ist eine Frage, die ich auch oft stelle. Welche Art der Vorbeugung ist denn überhaupt sinnvoll?
Ja, eigentlich eine positive Grundeinstellung zum Leben. Das Leben, im Leben durchwandert man Höhen und Tiefen, auch mal Notzeiten. Und das zu akzeptieren, das akzeptieren zu können, ja, da mag eben eine positive Grundgesinnung hilfreich sein. Die vermittelt einem auch gewisse Stabilität. Da wird man auch mit Schreckschocks, mit Schocks, auch mit Notlagen eher fertig. Wird nicht gleich davon umgeworfen. Ja, hält das eine Zeit lang durch, packt es an. Ja. Die Achtung auf Gegenseitigkeit allen Reichen gegenüber, dem Erdreich, den Bakterien, dem Mikrobenreich, den Pflanzen, dem Tierreich und vor allen Dingen den eigenen Artgenossen. Das Frieden im sozialen Umfeld schaffen, so gut es geht. Und ja, wenn einen was auf dem falschen Fuß erwischt, mal fragen, was ist denn mein Anteil? Ich war doch in dem Gemenge nicht nur Leidende, ich war auch handelndes Person. Wie gehe ich die Sachen jetzt mal an? Kann ich, will ich, müsste ich, was wandern? Daraus erwachsen immer Chancen, auch deutliche Krankheitsgeschehnisse überwinden zu können.
Ja. Zu den Mikroben würde ich auch gerne, Bakterien, Mikroben noch gerne drauf zu sprechen kommen. Das hatten Sie vorhin ja kurz erwähnt im Zusammenhang mit Ihrem Problem mit der Lunge. Also ja. Die Medizin hält ja die Mikroben für Krankheitsverursacher. Und Dr. Hammer sieht es ganz anders. Können Sie das erklären?
Ja, Dr. Hammer erklärt uns, das sind unsere Helfershelfer. Vor allen Dingen in der Regulierungsphase, in der Lösungsphase, in der zweiten Phase des Konfliktgeschehens sorgen Mikroben dafür, Gewebe wieder abzubauen, was überschießend entstanden ist, zur Funktionssteigerung in der ersten Phase. Und das passiert bei Drüsen und drüsenähnlichem Gewebe mit Pilzen und Pilzbakterien. Bei dem Gewebe unseres Stützapparates, unseres Skeletts, des Bindegewebes, der Muskeln, Sehnen, Fettgewebe, sind Bakterien hilfreich, die dann allerdings in der zweiten Phase wieder aufbauen, was in der ersten Phase da nämlich abgebaut wird, beziehungsweise auf der Strecke bleibt. Mhm. Und in der Lösungsphase wird verstärkt wieder aufgebaut und da helfen uns Bakterien. Und wir sind bei den Programmen, bei den Sonderprogrammen am Ende des ganzen Geschehens kräftiger, als wir vorher waren.
Das haben Sie selber auch so erlebt, ja?
Ja, gut. Die Bakterien kann ich ja nun selber nicht nachprüfen, wenn ich da nicht genau untersuche.
Ja, ich meinte diese Kräftigung hinterher.
Ja, das habe ich doch im Laufe der Jahrzehnte einige Male erlebt am Knochenapparat. Und habe also auch da treten Schmerzen auf in der Lösungsphase. Und wenn man um diese Gesetzmäßigkeiten weiß, machen einem diese Schmerzen als solche schon mal keine Angst mehr. Da weiß man, aha, jetzt wird wieder zugesetzt, jetzt kommt wieder neue Masse hinzu. Das ist gut, das ist hoffnungsvoll. Und da brauche ich halt Geduld. Ich muss ein bisschen schonen, die entsprechenden Gebiete. Deshalb treten dann auch die Schmerzen auf. Halt, nicht zu viel jetzt. Wir brauchen hier ein bisschen Ruhe. Ja. Und nach einer Zeit lassen auch die Schmerzen wieder nach. Es sitzt ja Wasser zwischen Knochen, wenn Prozesse am Knochen laufen, sitzt Wasser zwischen Knochen und Knochenhaut. Und die Knochenhaut hat ein äußerst empfindliches Nervensystem und das macht eben die Schmerzen aus.
Okay.
Ja, aber es ist gut, darum zu wissen, läuft denn da wirklich ab?
Ja.
Und dann hat man eine andere Motivation, diese Schmerzen zu ertragen.
Ja. Ja. Wie ist das jetzt mit Ihrer großartigen Erfahrung? Also das muss ja auch eine Wirkung gehabt haben auf Ihr Umfeld. Beschreiben Sie mal, wie Ihre Söhne zum Beispiel.
Ja, meine Söhne waren Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Ich glaube, sie haben das so bewusst nicht mitbekommen. Sie haben zwar gemerkt, dass ich sehr ruhig war oder doch auch mehr geschlafen habe, als sie es gewohnt waren. Aber ich wurde ja dann auch mit der Zeit wieder ganz normal. Und ich glaube, dass sie das als Not- oder Leidenszeit in Erinnerung behalten haben, glaube ich gar nicht mal.
Ja. Aber jetzt im Nachhinein wissen Sie schon, wo Ihre Mutter durchgegangen ist. Und
Ja. Aber ich konnte es auch erst sagen, als ich die Erklärung hatte.
Ah, okay.
Anfing, Medizin zu lernen. Und da kam eines Tages auch mein ältester Sohn nach Hause und sagte, Mutti, wir waren, meine Freundin und ich, wir waren bei Bekannten. Und der Mann hat erzählt, es gäbe einen deutschen Arzt. Der hat das erkannt, warum man Krebs kriegen kann. Und da habe ich gefragt, wie heißt denn der? Heißt der Hammer? Ja, sagt er, genau das, genau so heißt er. Und da habe ich nur gesagt, der Mann hat recht. Ich weiß es genau. Ich habe sowas an mir ja erlebt.
Also Ihre Söhne sind dann quasi offener auch dann gewesen für diesen Weg als Ihr Mann beispielsweise, oder?
Ja, ich will mal sagen, meine Söhne lassen mich gewähren.
Okay.
nicht so eingestiegen. Nicht,
okay.
Aber ja, sie, wenn ihnen was fehlt, dann fragen sie schon.
Dann kommen sie.
Ja.
Und Sie geben ja Ihr Wissen auch weiter. In welcher Form machen Sie das?
Ja, es gibt ja Studienkreise, Arbeitskreise in verschiedenen Orten. Und dazu bin ich eben auch gern bereit. Und ja, man findet mich ja auch und in Norddeutschland eben auch über die Verbindung zu Nicolas Varro. Und da wer wirklich was wissen möchte über diese ganzen Erkenntnisse vom Dr. Hammer, bin ich gern bereit, das zu vermitteln.
Schön. Ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie Ihre Geschichte so offen mitteilen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll sein wird für viele Menschen, die das hören. Und für die allermeisten wird es im Moment vielleicht noch unvorstellbar sein. Also auch die Sache mit den Mikroben, das ist einfach so in unserem Denken drin, dass die Bakterien Krankheiten verursachen und so weiter. Also ich kann nur sagen, ich habe angefangen, mich vor ein paar Jahren damit zu beschäftigen und es ist einfach sehr spannend und es lohnt sich, sich da selber auf den Weg zu machen und das für sich zu erforschen und anhand der eigenen Symptome anzufangen, das nachzuvollziehen. Dass der Körper nie beliebig oder böshaft irgendwie was entwickelt.
Ja.
Sondern dass es alles in einer, ja, wie so in einer göttlichen, natürlichen Ordnung passiert.
Genau.
Und dann verliert man das, was am schlimmsten ist bei Krebs, meiner Meinung nach. Man verliert eben die Angst.
Ja. Man ist nicht nur hilfloses Opfer, sondern man ist immer noch zum Handeln aufgefordert, ja, und zur Wandlung oder zur Erkenntnis. Manches, was als Krebsgeschehen diagnostiziert wird, ist bereits ein Prozess in der Lösungsphase. Und da lohnt es sich dann schon nachzusehen, ja, was hat mich in die Lösung gebracht? Ja? Habt nicht mehr so viel Angst, überhaupt vor Krankheiten nicht. Ja? Es hat einen biologischen Sinn. Es ist ein wunderbares Erkenntnis, die der Dr. Hammer da getan hat. Ja.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei ihm bedanken. Also wenn Sie das hören, Herr Dr. Hammer, ganz großes Dankeschön. Sie haben einen unglaublich wichtigen Beitrag geleistet für die Zukunft der Medizin. Ohne Ihr Wissen wird es auch in Zukunft nicht weitergehen. Und ich bedauere es sehr, dass er nicht mitmacht bei der Konferenz. Ich habe versucht, ihn mehrfach zu kontaktieren, aber ja, ist leider so. Und dafür haben wir aber so wunderbare Gesprächspartnerinnen wie Sie. Herzliches Dankeschön an Sie, Frau Knospe.
Dankeschön, Frau Sono. Ja, vielleicht lernen wir uns mal persönlich kennen.
Das wäre schön.
Ja. Gut, also wiedersehen.
Alles Liebe für Sie.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.